herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem Thema, das ihr euch schon seit langem wünscht, und zwar zu dem Thema, wenn Familien trauern. Ich freue mich riesig, dass heute ein absoluter Experte zu Gast ist, der Diakon Tobias Rilling, Sachgebietsleiter von Lacrima, leitet das Zentrum der Johanniter für trauernde Kinder. Es ist sozusagen ein Zentrum, wo wirklich nicht nur Kinder begleitet werden beim Trauern, sondern auch natürlich die ganzen Familien. Und wie Herr Rilling schon gesagt hat, also Tobias gesagt hat, ist es so, dass die ganzen Familien natürlich im Blick behalten werden und nicht nur die Kinder begleitet werden. Ich freue mich riesig, Tobias, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, vielleicht auch, wie du überhaupt zu deiner Berufung gekommen bist. Wir freuen uns total.
Ja, hallo. Erstmal einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist, wie gesagt, Tobias Rilling. Ich bin evangelischer Diakon und in der Funktion habe ich immer auch einen Blick für die Sorgen und Nöte von Menschen. Das ist einfach ein professioneller Blick, dahin zu gucken, wo andere weggucken. Ja, und so ist es dann natürlich in meiner Laufbahn passiert, dass ich auch auf Kinder, die trauern, aufmerksam geworden bin. Und die habe ich in meinem beruflichen Umfeld erleben dürfen. Damals war ich noch Regionaljugendreferent in der Evangelischen Jugend München. Und da ist es einmal passiert, dass wir auf ein Zeltlager fuhren mit 300 Kindern und 56 Ehrenamtlichen. Und dann hatten wir ein Kind, das in dieser Zeit einnässte und die Nächte durchweinte. Und wir dachten, das wäre Heimweh. Und um 22 Uhr, wenn die Kinder in den Zelten verschwunden waren, Nachtruhe, dann haben wir erstmal angefangen zu reflektieren, den Tag und den Ausblick und dann halt natürlich auch Kinder- und Problemfälle durchgesprochen, wie wir das in den Griff bekommen könnten. Und da war das 3 Tage unser Thema, dieses Kind. Bis dann eine junge Mitarbeiterin aus dieser Gemeinde kam zu dieser Sitzung und hat dann so nebenher gesagt, ja, also mir wird es auch so gehen, wenn mein Papa gestorben wäre. Okay. Und das war dann für uns total neu und überraschend. Dann haben wir gesagt, bitte, was ist da passiert? Wieso wissen wir davon überhaupt nichts? Und das war so für mich eigentlich so diese Initialzündung zu sagen, was machen wir denn jetzt dann mit diesem Jungen? Und heimschicken wollten wir ihn nicht. Und dann haben wir eben so versucht, in dieser kleinen Gemeindegruppe, das waren so 25, 28 Kinder, haben wir Fackeln ausgeteilt. Und dann haben wir gesagt, machen in der Mitte ein Lagerfeuer und dann darf jedes Kind eine Fackel entzünden für jemanden, der nicht mehr da ist. Und dann ging es natürlich hoch, dann kam so die ganze, dürfen wir für unseren Hasen auch, okay, ist jetzt nicht so das Ganze, was wir gedacht haben, aber dann kam Hund, Katze, Maus.
Ja klar, das ist für Kinder ja auch so wichtig.
Total.
Wussten es waren viele Fackeln also, wahrscheinlich, Tobias,
ja,
oder?
Ja, jeder hat eine Fackel irgendwie so entzünden dürfen und können und das haben sie auch gemacht. Und dann kam ein Kind, das wussten wir auch nicht, die hat dann Fackel entzündet für die Mama, die ist vor 3 Jahren an Krebs verstorben und hat dann die Fackel hier reingesteckt und dann ist sie wieder an Platz gegangen. Wir haben auch erstmal geguckt und haben gesagt, okay, wussten wir auch nicht, aber die ist scheinbar ganz okay, das ist fein und so. Und dann kam es die Reihe an den Jungen, der saß neben mir und dann habe ich gesagt, so jetzt ist ne, so deine Reihe, du bist an der Reihe, da wollte er nicht. Ja. Also das war natürlich verständlich, irgendwie war er total überfordert und dann habe ich gesagt, soll ich für dich die Fackel, soll ich dir helfen? So ich, komm, das machen wir zusammen. Mhm. Dann habe ich gesagt, diese Fackel brennt für den Papa vom Jonas, der ist letzte Woche verstorben. Mhm. Und das war so ein Moment, der war ein Gänsehautmoment. Das war wirklich atemberaubend, weil die ganzen Kinder sind dann aufgestanden, auf ihn zugegangen und haben ihn dann in die Arme genommen. Also das war wirklich berührend, das war sehr berührend. Mhm. Und von dem Augenblick an hat er nicht mehr eingenässt. Er hat einigermaßen durchschlafen können. Also ich deute es im Nachhinein
ich überall so. Gänsehaut, Tobias.
Der Druck war weg. Das war psychosomatisch erklärbar. Es ging ihm an die Nieren. Mhm. Ja, also so, da hat die Mutter die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil sie hat ihn aufs Zeltlager geschickt und erstmal aus dem Blickfeld. Also erstmal raus aus dieser schwierigen Situation. Natürlich war sie überfordert. Ein jugendlicher Jugendleiter, der hat gesagt, die rufen wir gleich an, sagen wir mal die Meinung. Dann habe ich gesagt, ja langsam, also man muss sie auch verstehen. Die war natürlich selbst überfordert, wenn ihr Mann stirbt. Und das war ein plötzlicher Tod, also nicht jetzt eine lange Krankheitsgeschichte, palliativ oder wo man dann absehen könnte, wo man sich innerlich vorbereiten kann. Nein, das war ziemlich plötzlich und sehr unerwartet. Und dann war der Papa und der Mann weg. So, und
das ist ja für Kinder und auch für Familien, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen überhaupt, wenn man sich auf einen Tod nicht vorbereiten kann, weil dieser Schock dann auch so tief sitzt und dieses Verabschieden auch nicht mehr möglich ist. Also das habe ich so erlebt, jetzt auch in meiner Zeit als Schulberaterin, wenn ich Trauerfälle begleitet habe, dass einfach dieses Entsetzen und dieser Schock so tief sitzt, dass die Menschen einfach in so einen Funktionieren-Modus umschalten und dann einfach versuchen, irgendwie zu funktionieren und es auch überhaupt nicht wahrhaben können. Das ist, glaube ich, etwas, was einfach dann Zeit braucht, genau.
Ja, im Moment ist natürlich also in den Stunden und Tagen nachher laufen ganz andere Prozesse ab. Also da ist erstmal der Schock da muss ich das erstmal begreifen. Also deswegen plädiere ich, wenn es möglich ist, auch mit Kindern Abschied zu nehmen, dieses Begreifen, wie fühlt sich der Tod an? Also das ist ja bei uns aus dem Blickwinkel. Gestorben wird im Altenheim, im Krankenhaus, auf Palliativstationen, in Intensivstationen, da dürfen Kinder gar nicht hin. Und dann ist es wirklich ist es ein Tabuthema geworden? Das kann man kulturell und geschichtlich und soziologisch erklären. Ich meine, ich habe auch von meinem Papa nicht das Trauern gelernt. Männer sind sowieso mit Gefühlen hier anders unterwegs, weiter weg von ihren Gefühlen und den Ausdruck als Frauen. Aber es ist halt einfach so, dass ich das nicht gelernt habe. Und dann hat es mich natürlich auch überfordert, als ich da zum ersten Mal in Berührung damit kam. Ja. Und für Kinder ist es natürlich auch so einer der ersten Male, also wenn sie nicht jetzt Vorerfahrungen mit irgendwelchen Mäusen oder mit irgendwelchen Hamstern oder sonstigen Haustieren haben, ist es relativ schnell. Und dann ist es auch so, dass die Eltern dann meistens immer schnell reagieren und so einen Ersatz kaufen. Mhm. Also so ein Ersatztier. Ja. Also hier ist der neue Pipsi, ja.
Und die Kinder merken. Also würdest du also auch nicht empfehlen. Ich sage auch immer, es ist wichtig, sich den Raum zu geben, um zu trauern. Und
so ist es.
Ja, genau, weil alle Gefühle, die ja auch unterdrückt werden, das ist ja auch emotionspsychologisch begründbar, wie du gesagt hast, da entsteht ein Druck. Und diese Trauer braucht Raum, braucht Verarbeitung, braucht auch Anerkennung. Ich glaube, das ist das, was ihr ja auch mit den Fackeln dann gemacht habt. Und was ich gerade auch so schön fand an dem Beispiel, du hast dem Kind einen geschützten Raum gegeben, um zu trauern über dieses Ritual. Und dadurch konnte sich das Kind sicher fühlen, weil ich glaube auch, dass manche Kinder sich in diesen Momenten schämen, wenn sie sich noch nicht sozusagen mit diesem Thema beschäftigt haben, weil sie nicht richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen und Ich habe es wirklich auch schon erlebt, dass ein Kind gesagt hat, ja, alle anderen haben ja einen Papa und ich nicht mehr. Das hatte ich einmal in der Grundschule. Und deswegen bin ich ja auch irgendwie anders. Also ich glaube, manchmal fühlen sich Kinder, auch wenn ihnen dann ein Elternteil fehlt zum Beispiel, nicht mehr so zugehörig, weil sie nicht das Gleiche haben wie die anderen. Das ist auch so ein Aspekt. Und dadurch, dass du auch dem Kind gezeigt hast, jeder hat schon mal einen Menschen oder ein Tier oder wie auch immer verloren, das gehört zum Leben dazu. Ich glaube, das hast du ihm auch ganz klar gezeigt. Es ist alles in Ordnung, es darf so sein, es gehört zum Leben dazu.
Genau, also diese Solidargemeinschaft, die da entsteht, die ist unersetzlich. Also das ist so eine unglaubliche Erleichterung für Kinder, wenn sie merken, also die Kinder haben ja so eine heute und jetzt, ja, wenn du einem Kind sagst, wir fliegen in 3 Wochen in Urlaub oder fahren in Urlaub, dann sagen, na, viel Spaß, würde ich sagen, ja, dann jeden Tag, wann ist in 3 Wochen so? Also das ist für ein Kind so ein unglaublicher Zeitraum, den sie gar nicht erfassen kann. Wenn man sagt, ja, ja, also so 4-mal noch schlafen, dann ist das so eine Übersetzung, da kann man vielleicht so ein bisschen hin, klar, ist 4-mal nicht 3 Wochen, aber so in der Richtung muss man halt das dann übersetzen, und so haben wir das, denke ich, auch gemacht. In der Ritualsprache einfach auch, ja, zu sagen, wir probieren das und merken, dass hier das Leben einfach, wo ein Ende ist, ist auch ein, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Also dieses, das so ist das. Und da können wir nicht drüber diskutieren.
Genau, und ich habe es auch erfahren, dass es so ist. Das fand ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, das mitzuerleben. Also ich hatte es jetzt neulich gerade im Bekanntenkreis, da ist dann auch eine geliebte Person verstorben und die war dann auf der Palliativstation und da ist der Junge dann mitgegangen und hat sich nochmal verabschiedet. Und er hat sich dann ganz selbstverständlich bei ihr ins Bett gelegt und hat sie fest in den Arm genommen, es war, glaube ich, ein Tag, bevor sie verstorben ist. Und für ihn war das so ganz normal. Da hat er ganz arg geheult und dadurch hatte er die Möglichkeit, jetzt auch mit 8 Jahren, sich das schon mal drauf vorzubereiten, das auch zu erfahren. Und du hast gerade auch noch mal eine wichtige Sache betont, dass vor allem Männer nicht gelernt haben, in ihrer Kindheit mit Trauer umzugehen oder auch Trauer zuzulassen. Also das war ja sozusagen nicht sozial verträglich. Und da habe ich so eine Situation im Kopf, wie mein Opa verstorben ist, wir alle um dieses Sterbebett standen und sozusagen, er war schon hirntot, aber sein Herz hat noch geschlagen. Und es war sozusagen dieses Verabschieden. Und ich weiß noch, wie alle Männer um dieses Bett standen, wie eingefroren, und meine Mutter und ich haben Rotz und Wasser geheult. Ja? Und dieses Bild wird mir nie aus dem Kopf gehen, wie irritierend ich das als Kind fand, dass die Männer dastehen, als wären sie eingefroren. Aber es ist auch so die Generation, die haben das nicht gelernt. Und das finde ich auch so wichtig, auch wenn jetzt irgendwie vielleicht Väter oder Männer zuhören, dass auch Männer vielleicht sich das erlauben dürfen, auch für ihre Kinder ja zu trauern und zu zeigen, wie sie mit Trauer umgehen. Also wie wichtig das auch ist.
Ja, ich hatte einen Vater, der also erstens mal sind es tatsächlich viele Mütter und Frauen oder Omas, die hier ins Zentrum zu uns kommen und die Kinder begleiten. Aber es gibt schon auch Väter, also die über ihren Schatten springen und das zulassen so. Nicht nur sagen, ja, ich bringe mal das Kind dahin, damit es trauern kann und mein Ding ist was anders. Deswegen sehen wir das ja systemisch. Wir hatten einen Vater, der hat dann immer auf dem Nachhauseweg ist er mit seinem Auto in die Garage und hat das Tor zugemacht und hat dort im Auto geweint. So, das hat er zumindest mal erzählt. Das fand ich schon mal stark und hat dann noch mal so eine Musik angelassen von Unheilig, diesen Song, ja. Wir sind geboren, um zu leben. Und das war so sein Trauermoment, wo er halt eine Kapsel hatte. Aber das ist nach außen hin zu zeigen, ist es für Männer scheinbar schwieriger, halt die Gefühle einen Ausdruck zu entwickeln und zuzulassen und zu zeigen vor allem, weil das immer gleich mit Schwäche gleichgesetzt wird. Und das ist aber keine Schwäche, das ist Trauer. Und Trauer ist ein angeborenes Gefühl. Das ist wie Angst. Also wenn jetzt eine Schlange oder eine Maus unter deinem Schreibtisch hervorkommt, dann wirst du nicht lange überlegen, sondern da wirst du hochkreischen und springen und auf den Stuhl. So, das ist eine Reaktion, die kommt vom Stammhirn hinten. Also da überlegen wir nicht. So, und da gibt es andere Gefühle, die ähnlich sind wie Ekel, Angst, Wut, Und da gehört Lachen und Trauer genauso dazu. Also wenn ich einen Witz erzähle, dann sagst du nicht, oh, jetzt muss ich, glaube ich, lachen, weil das war jetzt lustig. Nein,
Es kommt einfach,
das
genau.
kommt einfach.
Ja.
Und so ist es mit Trauer auch. Da muss ich nicht erst überlegen. Aber wir negativieren die Trauer.
Wir
Also
bewerten sie negativ.
Wir bewerten
genau.
sie negativ, anstatt sie eigentlich als Evolutionsgeschenk, das wir bekommen haben, das uns ja helfen will, mit dem Verlust weiterleben zu können. Und dazu brauchen wir eine gut entwickelte Trauer.
Ja,
und das
was für
ist
ein
natürlich,
wunderbarer Begriff, Evolutionsgeschenk. Genau das ist es. Es hilft uns Menschen, mit Dingen umzugehen und dieses Urgefühl, so wie es kommt, natürlich, wie du schon sagst, weil das Gehirn das so steuert, weil es schon immer so war, weil es angeboren ist,
zuzulassen. Wir kennen das, die Menschen kennen das. Seit sie auf der Welt sind, jetzt wären wir halt im Schnitt 83 und 76, die Männer, also die Frauen haben ein bisschen mehr Zeit. Aber das wissen wir, das ist auch in unsere DNA angelegt. Wir tun aber nur so, dass, wie wenn wir ewig leben würden. Also wenn wir so die Weltgeschichte anschauen, dann wäre das mal manchen Menschen, möchte jetzt keine Namen nennen von irgendwelchen Regierungsleuten, aber wenn sie sich mal ein bisschen hinsetzen und sagen würden, mein Leben ist endlich, dann würden sie auch hier anders verantwortlich umgehen mit anderen Menschen.
Ja,
ja, und die Kinder haben halt so eine eingeschränkte Sichtweise, sie leben eben im Hier und Jetzt. Die haben keine Erfahrung, gestorben wird schon immer oder wird in Zukunft auch. Also so. Und jetzt erleben sie plötzlich und sie denken, sie sind die einzigen Kinder, denen das passiert ist. Und jetzt erleben sie plötzlich in der Solidargemeinschaft, da drüben, da hat jemand die Mama verloren. Boah, krass. Ich habe nur einen Papa verloren.
Ja.
Die fangen dann an zu werten. Wir schreiten dann natürlich dann ein und sagen, nein, wir machen da keine Abstufung, sondern da ist die Mama verloren und da ist der Papa. Und beide sind gleichberechtigt und zu betrauern.
Ja,
und das ist ganz wichtig, dass man die Kinder halt hier nicht ausgrenzt, sondern irgendwo auch mitnimmt in diesen ganzen Prozess, dass man ehrlich ist mit den Kindern, die vertragen das schon und nicht eine Käseglocke drüber stülpt und alles, was da jetzt an negativen, sogenannten negativen kommt, prallt ab. Ja, irgendwann ist die Käseglocke mal weg, sprich du bist weg, der Käseglocke-Halter und dann haut es emotional die Kinder erst recht weg, weil sie damit nicht umgehen gelernt haben.
Ja, und
dann ist
dieser Aspekt, es gemeinsam mit Menschen zu machen, die vielleicht mit mir in einer Gemeinschaft sind. Also ich denke da jetzt an meine Schulklassen, einfach so wertvoll. Also wir haben das dann oft, so wie du mit Fackeln, haben wir das zum Beispiel mit kleinen Kerzen gemacht. Und das sind wirklich absolute Herzensmomente. Also wie du vorher gesagt hast, das überwältigt einen auch als Erwachsenen zu sehen, dass Kinder es eigentlich intuitiv aus sich heraus können. Also Kinder können aus sich heraus, wenn wir ihnen den Raum geben, den geschützten Raum geben, trauern. Das, was viele Erwachsene verlernt haben. Und das ist wahrscheinlich auch was du in deiner Arbeit merkst, oder? Tobias, wenn jetzt Familien zu dir kommen ins Zentrum, wie beobachtest du das? Wie gehen die Erwachsenen damit um? Wie gehen die Kinder damit um? Vielleicht kannst du da auch noch mal deine Erfahrungen teilen.
Ja, wir sind ja mit Lacrima erst dann am Start, nicht in der akuten Phase. Also da kommt zum Beispiel, das ist schon ein bisschen her, 15 Jahre her, aber als das Eisdach in Bad Reichenhall zusammengestürzt ist, da sind wir ein Jahr später erstmal angefragt worden. Also da waren alle Kriseninterventionsdienste, alle Psychotherapeuten, alle Psychologen waren alle schon weg. Der Bürgermeister war noch im Amt, der wurde aber dann später geschasst als Bauernopfer. Irgendeiner musste halt hier weg und Verantwortung vielleicht auch übernehmen. Aber ich sehe es als Folge eines Prozesses, der nicht in Ordnung war. Aber wir sind dann in dieses Dorf Bad Reichenhall hineingekommen und es war wie gespenstisch. Es war wie, also aus einer anderen Welt, wie wenn du in eine Bubble kommst und da hast du auch gemerkt, wie die Leute geschockt sind und nicht damit umgehen in einer adäquaten Weise. Und die Baustelle war noch abgehängt und da waren noch die 10, 12 Menschen sind da, glaube ich, verstorben. So Bretter drangehängt mit den Namen. Also es war gruselig. Also wir sind nicht in der akuten Phase da, da sind andere Menschen da, sondern wir sagen so nach der akuten Trauerphase, die dauert so ungefähr 3 Monate bis ein halbes Jahr.
Bei manchen auch sogar ein Jahr oder je nachdem,
oder länger,
wie stark
je nachdem,
das auch Raum bekommt.
Mhm. Je nach, oder wie stark man ist mit dem Unterdrücken.
Ja, genau. Ja.
Man sagt so Business as usual so. Also viele Eltern sind erstaunt, dass die Kinder gleich am nächsten Tag wieder in die Schule wollen. Ja, warum? Weil sie Normalität haben wollen. Sie denken, wenn ich wieder ganz normal in die Schule gehe, ist der Papa auch noch da, wenn ich wieder nach Hause komme. Also das muss sich erst einmal setzen. So, jetzt habe ich einen Schlüssel gehört. Oh, nee, der Papa kommt ja nicht wieder. So, ne? Also das
muss
ins
Bewusstsein. Hat eine Freundin gerade erzählt, sie hat eine Katze verloren. Am Morgen steht sie auf und das Erste, was sie macht, ist, sie will Futter in den Napf machen. Aber sie ist ja nicht mehr da. Ja, das ist so diese Gewohnheit auch, da erstmal ganz häufig zu erfahren, ach, das ist jetzt nicht mehr so. Jeden Morgen wieder aufzuwachen und dann wieder zu spüren, nein, die Person ist nicht mehr da.
Ja, ja.
Ist ja genau dieser Schock. Das heißt, ihr kommt dann ins Spiel, wenn sozusagen die akute Trauerphase vorbei ist. Und wie geht ihr dann konkret vor? Also was macht ihr, um den Familien zu helfen?
Also dann merken die Eltern natürlich, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn sie noch das herbringen, weil es ja auch zeitlich schon was dazwischen ist, dass das nochmal mit dem Trauerfall etwas zu tun haben könnte, dann rufen sie erst an, weil dann Verhaltensveränderungen beim Kind zutage kommen, dass es aggressiver wird, dass es irgendwie verhaltensauffällig wird, dass es sich ritzt oder sonst irgendwo was in der Richtung.
Einnässen zum Beispiel auch, vielleicht bleiben wir da
einnässen.
Kurz. Genau, weil Kinder eben Trauer nicht immer durch Weinen zeigen, sondern
Richtig.
Sie eben ganz viele unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen können, die nicht direkt auf Trauer hinweisen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Eltern.
Ja.
Und
wir sind als Eltern.
Ein, 2 Jahre später kommen. Das ist auch spannend, glaube ich.
Richtig. Und wir als Eltern sind natürlich Vorteil. Wenn wir uns zusammenreißen, Vorbild. Wenn wir uns zusammenreißen, sehen die Kinder das wie ein Schwamm und sagen, ah, so wird getrauert. Gar nicht. Ich hatte eine Mutter, die ist immer in den Keller gegangen zum Weinen, zum Trauern. Und da habe ich gesagt, naja, dann wird es aber komisch sein, wenn du mit verheulten Augen wieder raufkommst. Dann hat sie gesagt, nee, wir hatten ein Gästezimmer mit Bad und so. Da hat sie sich dann wieder geschminkt und zurechtgemacht und in der hochgekommen. Dann habe ich gesagt, ich glaube, du denkst, dein Kind ist doof. Also das ist nicht so. Die reagieren und sehen das natürlich, was da passiert. Auch wenn du das kaschierst und wieder fit hochkommst, dann gibt es nur 2 Folgerungen. Also entweder ich gehe nicht mehr in den Keller, sagen die jüngeren Kinder, weil da passiert, weint die Mama, das ist ganz schlimm da unten. Oder die Älteren reflektieren das dann vielleicht schon mit 10, 12 Jahren und sagen, okay, also wenn es mir schlecht geht, muss ich es ins tiefste Loch des Hauses stecken, also verstecken und verbergen. Ah, so geht man mit Trauer um. Statt eben, und dann gibt die Unterdrückung. Und dann heißt es, ich unterdrücke das, aber Trauer lässt sich halt, ist eine Basisemotion, lässt sich nicht unterdrücken. Die kommt irgendwann plötzlich wie Wasser, kommt die plötzlich wo raus und dann an den ungünstigsten Stellen und an ungünstigsten Orten plötzlich. Und dann kann das natürlich plötzlich die Trauer als Wut daherkommen.
Ja.
Und dann wundert man sich, ja. Und dann melden die Eltern ihre Kinder hier an. Und dann haben wir so einen Schnupperkurs. Das heißt, wir laden einmal im Monat am Samstagvormittag die ganzen betroffenen Familien hier ein und zeigen den Kindern exemplarisch mal so eine Gruppenstunde. Und natürlich kommen die alle sehr gebückt hierher, weil sie ja nicht neu. Was erwartet die hier? Und dann haben wir hier im Zentrum verschiedene Räumlichkeiten, um das pädagogisch ganzheitlich, weil wir sagen, die Kinder trauern über den Körper somatisch oder dermatologisch über die Haut, weil sie brauchen einfach dann verschiedene Ausdrucksweisen, um die Trauer. Und die Kinder trauern en passé beim Spielen. Also wir hatten mal einen Papa, der ist von einem Betonmischer, der ist auf so einer engen Einfahrt rückwärts rausgefahren und der Papa ist mit dem Radl vorbeigefahren. Der hat den überhaupt nicht gesehen. Das war ein Sekundentod. Zack, weg. Das haben die Kinder im Kinderzimmer gespielt. Die beiden Kinder. Und dann hat die Mutter die Tür aufgemacht und sofort war das Spiel beendet. Die haben genau gemerkt, Okay, das verträgt die Mutter jetzt nicht so ganz genau und das ist schwierig, ja. Also von dem her war es einfach so, dann hat sie gefragt, ja, was hätte ich denn machen sollen? Dann habe ich gesagt, ich kann es von dir nicht verlangen, aber mitspielen. Ja? Also so, das wäre es so, ja. Damit begreifen die Kinder den Tod, damit kommen die, also en passé, beim Spielen, ja, beim Sandkastenspielen, Beerdigung und so weiter und so fort. Also wir haben hier...
Das ist spannend, weil dazu hatte ich erst gerade eine Frage in einem meiner Q&As mit meinen Eltern auf der Bindungs-, also da hat jemand gefragt, was mache ich denn, wenn mein Kind immer Todsein spielt oder Sterben spielt? Ja, das ist ja auch irgendwann, Kinder entwickeln sich weiter, je nach Alter haben die unterschiedliche Vorstellungen auch vom Tod.
Ja, ja.
Und gerade zum Beispiel ein Kleinkind kann ja noch gar nicht begreifen, dass eine Person für immer weg ist, sondern die denkt, die kommt wieder, darum wird die Oma im Himmel angerufen. Oder Kinder haben dann ja auch, wie du schon sagst, ganz unterschiedliche Strategien, in unterschiedlichen Phasen damit umzugehen. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, das ist vollkommen in Ordnung, wenn dein Kind spielt, dass es stirbt. Und wenn es dann älter ist zum Beispiel, ist es ja auch total in Ordnung, in dem Rollenspiel vielleicht dann zu sagen, ach so, ja, das haben wir jetzt gespielt, damit das Kind vielleicht auch den Unterschied zwischen Realität und Fantasie lernt, ja. Das finde ich auch ganz interessant. Das fangen Kinder einfach im Rollenspiel an, um auch Dinge zu verarbeiten und um auch Tod zu verstehen. Die wollen Tod ja auch verstehen.
Ja. Ja, deswegen finde ich auch, plädiere ich immer, dass Kinder auch Abschied nehmen von der verstorbenen Person, natürlich begleitet, wenn das nicht jetzt irgendwie unansehnlich ist oder so, aber man kann da viel machen. Und wenn ich erst einmal begreife, ein Junge hat dann gesagt, der Papa war total kalt, ja, so fühlt sich das halt an. Da ist kein Leben mehr drin, das war nicht mein Papa. Dann habe ich gesagt, ja, doch, das war seine Hülle, aber du hast recht, das war nicht der Papa, so wie du ihn eigentlich erwartet hast oder willst. Und das gibt's halt nicht mehr so. Und dieser Schmerz, wir müssen durch dieses Tal durchgehen und das muss man aushalten und nicht gleich immer wieder eine Lösung anbieten und ach komm, hier, jetzt geh mal Eis essen. Ha, 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 ha. Ja, nein, damit aushalten, so ist das. Das ist traurig. So.
Genau, das finde ich so wertvoll, dass du es betonst, Tobias. Es ist ja manchmal so, dass gerade Eltern in einer ganz, ganz tiefen Trauer stecken. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass sie selbst in ihrer Kindheit Sachen noch nicht verarbeitet haben. Das erlebe ich jetzt auch, wenn ich Eltern begleite, dass sie dann, wenn eine Person stirbt, dass plötzlich noch was hochkommt, was vorher nicht verarbeitet wurde. Und in dem speziellen Fall ist es manchmal vielleicht auch so, dass Eltern in so ein tiefes Tal von Trauer fallen, dass sie über sehr lange Zeiträume gar nicht mehr richtig ansprechbar sind für die Kinder. Und an der Stelle empfehle ich dann zum Beispiel immer, wenn die Kinder auch vielleicht dann nicht so stark in der Trauer sind, weitere Bezugspersonen mit einzubeziehen. Macht ihr das auch? Also, dass ihr auch den Eltern wahrscheinlich dann Strategien an die Hand gebt, wie könnt ihr eure Kinder vielleicht auch davor schützen, dass, wenn ihr selber gerade vielleicht zu sehr da drin steckt? Vielleicht hast du da auch nochmal Erfahrungen?
Ja, wir begleiten ja bei den Kindergruppen parallel zur Kindergruppe. Die Kinder sind im Kinderbereich und die Eltern sind im Elterngarten, so nennen wir das. Und da betreuen wir die ja auch. Wir begleiten auch parallel, weil wir wissen, das gibt so ein paar Aspekte, die ganz wichtig sind. A, entlasten wir die Kinder, wenn die Eltern auch ihren Trauerprozess machen. Weil viele Kinder überfordern sich und gehen in eine Rolle hinein und sagen, ich muss die Mama bespaßen, ich muss sie entlasten. Oder viele, wenn die Mama verstorben ist zum Beispiel, dass viele Mädchen dann plötzlich den Haushalt werfen. Das ist so unglaublich. Die verspielen hier ihre Kindheit. Aber das machen die einfach automatisch. Die haben kein Psychologiestudium, aber die tun das. Sie entlasten die Eltern und funktionieren und kommen so nicht zu ihrer Trauer. Jetzt erleben sie, die Mama, der Papa, die arbeiten an ihrem Thema, das ist super, das merke ich auch.
Genau, das sind Erwachsene,
das befreit
die sich kümmern.
Mich.
Das ist auch ein Punkt, gell? Dass die Kinder wissen, ach so, da ist jemand, der hilft dir, dann Mama, dem Papa, dann muss ich nicht mehr helfen.
Genau. Und dann geht es natürlich bei den Eltern um Grabstein, um Grabpflege, um Alleinsein, um Sexualität, neue Partnerschaften und so weiter. Also das sind Erwachsenenthemen, die dann ganz stark hier im Vordergrund sind und die Kinder machen ihr es so. Also zum einen entlastet es und zum anderen haben die Kinder natürlich dann auch, sie werden sprachfähig, wobei Sprache, finde ich jetzt, ist nicht so ein Kinderding, das ist mehr so die Erwachsenensache kognitiv. Kinder, da müssen die spielen. Aber wenn die nach Hause fahren, was hast du gemacht? Also sie verstecken sich nicht mehr. Und da kommen sie ins Gespräch und entwickeln eine gemeinsame Trauer. Und das ist ganz wichtig auch zu. Und da gehört natürlich viel System dazu. Da gehören Opa, Oma, Tanten. Also ich habe einen Vater mal gehabt, der kam nie hierher. Das ist ganz schlimm für das Kind. Und dann hat die Taufpatin das Kind genommen und hat gesagt, mir ist es wichtig, dass ich ihm zeige, die Trauerverarbeitung ist wichtig und ich bin dabei. Also dann saß sie bei den Elternrunden, also bei der Erwachsenengruppe. Also das ist ganz wichtig, im Systemischen auch zu gucken und dann auch Tipps zu geben und dass die auch ihren Prozess machen und das hilft über die Zeit hinweg sehr, sehr. Und bei den Jugendlichen ist es nichts mehr so, die kommen selber. Also da haben wir nicht die Eltern, das ist blöd, aber wir würden sie gerne erreichen. Da bieten wir ab und zu mal Elternabende an, aber da kommen die selten. Und Jugendliche wollen auch nicht von ihren Eltern gebracht werden. Das ist nicht so sexy, die wollen alleine kommen.
Okay. Das heißt, ihr habt auch wirklich viele Jugendliche, die freiwillig kommen. Das finde ich jetzt auch ganz spannend. Wie gehen denn Jugendliche dann deiner Erfahrung nach damit um?
Also, wenn sie mal kommen, das ist das große Thema, dann werden sie natürlich fast die meisten auch von ihren Eltern geschickt oder sagen, geh da mal hin. Das ist natürlich ein Riesending, weil erstens mal müssen sie in eine Institution. Das machen Jugendliche in der Pubertät ungern. Also sie gehen einfach ungern in die Schule. Sie haben einen anderen Tagesablauf, also sind nachts wach und so.
Ja, genau. Da,
Reset, ne? Also da passiert völlig Durcheinander von Hormonen und allem Möglichen. Und dann kommen sie zu einer Institution, wo Erwachsene auch noch da sind und sie betreuen. Ja, wie doof ist das denn? Da gehe ich nicht hin. Also, aber wenn sie mal hingehen, dann merken sie, wie entlastend das ist und dass es eigentlich ganz cool ist, weil wir haben eine Gruppenregel. Alles, was im Raum gesprochen, passiert, Gefühle gezeigt, alles, was hier passiert, bleibt im Raum. Mhm. Also es ist ein geschützter Rahmen, wie du den vorhin auch schon erzählt hast. Mhm. Und da kommen, also wir wissen von den Jugendlichen oft Geheimnisse, das, glaube ich, wissen die Eltern nicht so. Mhm. Aber das ist genau dieser Rahmen, der gehört natürlich dazu. Da hat es nicht immer was mit Trauer zu tun, aber genau in dieser Pubertär, in dieser Entwicklungsphase, sage ich mal, ist es ganz wichtig, dass die mit dieser Einschränkung oder was da passiert ist in ihrem Leben, in ihrem Ereignis mit dem Versterben einer Bezugsperson, dass sie da wirklich geradeaus gucken können und gut damit zurechtkommen. Und die sind oft 5, 6 Jahre bei uns. Das muss man sich mal geben. Also die müssen wir fast rauswerfen und sagen, das ist eigentlich nicht mehr Trauer, dein Thema. Das hast du überwunden, aber so.
Okay. Und wie ist es denn, wenn jetzt die kleineren Kinder da sind, also die Grundschulkinder, wie geht ihr da mit denen in die Verarbeitung in den Gruppen? Also da ist es wahrscheinlich alles noch sehr spielerisch, oder?
Ja, also da ist es so, wir beginnen immer mit einer Kerzenrunde, damit das Thema gesetzt ist. Also die Kinder dürfen eine Kerze anzünden für die verstorbene Person und dann ist das Thema schon mal präsent. Und dann merken die Kinder, oh, die ducken sich gar nicht weg. Die gucken auch nicht komisch, die halten das einfach nur aus.
Die bewerten das nicht.
Die bewerten das nicht. So, die sind nur da und halten es aus. Und dann haben wir natürlich verschiedene Räume. Wir haben den Kreativraum, also wie im Bastelraum ist es, wo man dann verschiedene Sachen machen kann. Erinnerungsboxen gestalten, Krafttiere bauen, Stammbäume kreieren und sowas. Also immer wieder mit dem Bezug zu diesem Thema natürlich, ja. Also malen tun Kinder zwischen Sprachzentrum und Malstift gibt es eine Verbindung und da kann man natürlich auch machen lassen und die Kinder suchen sich dann raus, was sie machen wollen, entweder in den Toberaum, wir haben auch einen Toberaum, das ist wie eine Gummizelle mit Boxsack und so drin.
Oh, ich feiere das ja sehr, ja.
Weil eben die Trauer auch mal mit Wut herkommt. Und da dürfen sie wirklich den Dampf ablassen und dann kommt die richtige Trauer hoch. Weil die wird gedeckelt von der Wut und unterdrückt. Und wenn die Wut weg ist, kann die Trauer kommen plötzlich in einer ganz anderen Qualität. Und das ist wunderbar, was wir da erleben auch. Oder eben im Snoozelraum, also im Chill-Out-Raum, das ist so ein Ruheraum mit Wassersäule, Lichteffekte und da kann man sich hinfläzen, da kann man Bücher vorlesen zum Thema, sich vorlesen lassen. Da kann man aber auch mit unserem Playmobil-Krankenhaus spielen.
Da habt ihr quasi Figuren, um ins Rollenspiel zu kommen.
Und da kommen in Rollenspiel, ja. Mhm. Und da spielen die natürlich die Szene nach. Und die dürfen nicht auf die Intensivstation, so sitzen sie draußen im Auto und warten. Mhm. Bis die Mama kommt, total verheult, ja. Dann fährt man stumm nach Hause. Okay. Und das ist nicht so gut. Also von dem her.
Und an der Stelle wird ins Rollenspiel eingestiegen.
Genau.
Und dann mitgespielt. Oder genau. Wie war das dann für dich? Dann warst du wahrscheinlich auch unsicher, weil du gar nicht wusstest, was los ist.
Genau.
Ja,
genau.
Was hast du denn dann für Gedanken gehabt? Hast du dir Sorgen um die Mama gemacht? Wahrscheinlich solche Dinge kommen dann im Rollenspiel hoch. Das heißt, da beginnt dann die psychologische Begleitung.
Ja, diese Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast, sind schon in weiter. Also das sind schon die zweite, dritte Instanz. Die erste ist einfach mal, such dir mal eine Figur, die dein Papa ist. Der ist jetzt im Motorrad verunglückt, liegt auf der Intensivstation 14 Tage. Wo liegt er denn? Such dir mal ein Bett. Ja, dann Bett, Papa drauf. Und wo bist du? Nimm dir mal eine Figur. Welche bist du? Ah, so der Clown, okay. Wo bist du? Ah, unten am Parkplatz, okay. Möchtest du dem Papa noch was sagen? Hm. Dann geh mal hoch. Also das ist spielerisch. Und da wird erstmal das verarbeitet. Und dann kommt die Trauer. Und dann wird sehr, sehr eine Sekunde, 5 Sekunden ist schon ganz schön lang. Und dann brauchen die Kinder Luft.
Genau, dann ist Befreiung.
Dann ist der Tobi-Raum da, ja. Und wenn du jetzt bei uns vorbeigehen würdest und das sehen würdest im Tobi-Raum, dann sagst du, was hat das jetzt mit Trauer zu tun? Die toben da umeinander wie normale Kinder. Ja, genau, weil ich vorher eben ganz intensiv hier im Krankenhaus war und Sachen. Und es geht dann über Monate vielleicht hin, dass die immer wieder in dem Playmobil-Krankenhaus spielen und wir spiegeln das. Wir begleiten die Kinder. Wir spiegeln das, was von den Kindern kommt, um sie an die Hand zu nehmen und behutsam vielleicht einen Schritt weiter zu gehen.
Ich bin ganz begeistert, Tobias. Das ist ja auch so wertvoll, weil es dann über so lange Zeit begleitet wird und auch die Eltern an diesem Ort sind, wo sie von Erwachsenen begleitet werden. Also das ist wirklich ein Konzept, das ja wirklich ganzheitlich auf jeder Ebene ist und auch noch den systemischen Blick drauf hat. Ich bin da ganz fasziniert. Wie läuft es denn mit den Erwachsenen? Wenn die jetzt bei euch sind, das sind wahrscheinlich dann Gesprächsrunden oder geht ihr mit denen auch in kreative Prozesse?
Also ich versuche immer unsere Ehrenamtlichen, die geschult sind und wir haben ungefähr 58 Ehrenamtliche jetzt im Moment gerade, die 99 Kinderfamilien mit begleiten in 10 Gruppen. Also das ist schon mal ganz schön viel. So, und dann versuchen wir natürlich auch, die Erwachsenen hier mit zu begleiten. Es ist eigentlich eher so eine Moderation. Die sitzen natürlich so bei Kaffee und Tee oder bringen auch mal Kuchen mit oder sowas in der Richtung. Die bilden ja auch eine Solidargemeinschaft. Und die merken auch, ich bin gar nicht allein mit dem Thema. Das ist total tröstlich und das ist total schön erleichternd. Und da tauschen wir uns aus auf Erwachsenenebene. Und ich leite dann immer oder animiere dann immer so meine Ehrenamtlichen und sagen, ja, mach doch mal einen Rollentausch, ja. Schick die Kinder doch mal in den Elterngarten zum Sitzen und zum Reden. Und die Eltern dürfen dann mal in den Kreativraum gehen und was basteln oder so. Also natürlich machen wir das anders oft, dass das dann in dem Bereich so geht, dass man sehr viel kognitiv und beredet. Aber man kann hier auch sehr viel Ritualarbeit machen. Also man kann Texte mit reinbringen oder sagen, also bei einer, das muss man mal wissen und in welchem Stadium die sind, aber eine Elterngruppe, Das kannst du nicht konstruieren, wenn du das so haben möchtest, aber es war halt Zufall. Da waren alle Religionen der Weltreligionen dabei. Also da war eine aus Japan, die war Buddhistin, dann war eine aus Afrika, die war Zeugen Jehova, dann war eine katholisch, eine muslimisch, eine jüdisch. Und die saßen alle an einem Tisch und haben gesagt, wir kommen hier ganz friedlich auseinander, miteinander aus, und wieso geht das in der Welt nicht?
Ja.
Also so Themen, die man dann reinbringt, ja, oder da eine andere Elterngrunde, die war so weit, dass sie dann schon den Blick in Richtung Partnerschaften richteten. Und das war spannend, ja, weil da viele sich schon im Prozess sehr weit waren. Und jetzt hat einer gesagt, ich habe eine neue Freundin.
Ja.
Oh weh, okay. Was sagt denn dein Sohn dazu? Der lehnt die total ab. Ja. Also er will nicht, dass das seine neue Mama wird und so. Also das sind Prozesse. Und da geht es natürlich auch um, man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen in den ersten 5 Jahren, dass man wieder mal mit einem Menschen zusammen ist und auch erotisch und diese ganzen Bereiche wieder erlangt. Aber da habe ich dann mal, weil es einfach gepasst hat in der Situation auch, habe ich mal so ein aus dem Orient ein erotisches Gedicht mitgebracht und habe das vorgelesen und habe gesagt, so, jetzt dürft ihr alle an eure verstorbenen Menschen schreiben, welche Sehnsucht ihr habt. Und dann lesen wir uns die vor. Und das waren so intime, tolle, also Texte, das war unglaublich, also was da, also auch wieder Rahmen.
Körperliche Nähe, die dann ja so fehlt, ja, weil ich glaube, auch wenn wir jetzt auch auf der Erwachsenenebene nochmal schauen und auf dieser Elternebene, es ist ja so, dass durch den Verlust so viele Bedürfnisse plötzlich nicht mehr erfüllt sind, die sozusagen der Partner davor erfüllt hat, wie die körperliche Nähe, die Sexualität, vielleicht gemeinsame Aktivitäten drum, wenn ich jetzt auch mit
Urlaube,
genau. Also diese ganzen Dinge, die wir davor, auch dieses Gemeinschaftsgefühl, auch natürlich das Bedürfnis nach Nähe, Zugehörigkeit, so viele Bedürfnisse kann ja eine Paarbeziehung erfüllen, wenn sie eine erfüllte Paarbeziehung ist. Und das ist auch, was er sich mit Eltern dann viel macht, dass ich drauf schaue, wie könnt ihr euch diese Bedürfnisse jetzt einfach mit anderen Strategien erfüllen? Nur auch das wieder in diese Zukunft gucken und neue Strategien erarbeiten, ist erst dann möglich, wenn wir davor eben auch viel Begleitung, Empathie bekommen haben und der Trauer Raum gegeben haben.
Ja, das genau. Und in anderer Art und Weise haben wir jahrelang ein Angebot für die Erwachsenen gehabt. Wir sind nämlich mit den Erwachsenen pilgern gegangen. Von hier, von München aus, 6 Tage lang dem Jakobsweg Richtung Santiago. Und das war wie Turbo. Also das ist wie ein Turbo-Entwicklung. Die Menschen, die beim Gehen, also äußerliches Gehen, da kommen innere Prozesse in Gang. Man erlebt den Ballast, den man selber schleppen muss, und dass man sich überfordert und dass man Sachen dabei hat, die man am liebsten dann eigentlich wieder in der nächsten Poststation nach Hause schicken will. Also so, das, was bürde ich mir auf und so. Und dann auch die Solidargemeinschaft, wo dann ausgetauscht wird. Und da merken wir, was 5, 6 Tage für einen Prozess, eine Dynamik sich entwickelt, wo das Leben wieder bejaht wird. Also am letzten Tag hatten wir dann noch Besprechung. Wir in der Übernachtungsgelegenheit, da konnten wir nicht essen und da sind wir in einem Gasthaus gegangen und da sind die Teilnehmer wieder zurück nach unserer Abendrunde. Und wir haben noch reflektiert und kommen dann so 1,5 Stunden, 2 Stunden später zu unserer Übernachtungsstätte. Und da ist unten eine Kaffee Bar gewesen und die haben sie mit Disco-Musik beschallt und so, und wir kommen zurück und denken uns, die konnten doch vorhin gar nicht mehr laufen, jetzt tanzen die da.
Oh.
Und eine Mutter, die hat gesagt, ich habe seit 6 Jahren nicht mehr getanzt. Es ist so befreiend, YMCA.
Oh, das ist wirklich dann dieser Moment, wo die Menschen wieder lebendig werden, wo sie der Trauer vielleicht auch durch Körperarbeit, das ist ja auch so wichtig, diesen Raum geben. Und
genau.
Also es ist ganz rührend, diese Geschichten zu hören. Ich glaube, Was jetzt wirklich auch in diesem Gespräch so deutlich wurde, ist, dass Trauer unbedingt Raum braucht, dass auch Erwachsene sich Unterstützung holen dürfen und auch natürlich Kinder sehr entlastet werden, wenn die Erwachsenen diesen Trauerprozess ernst nehmen.
Genau.
Ich denke, darum geht es auch in erster Linie, weil viele Eltern machen sich ja dann wahnsinnige Sorgen um die Kinder und ihnen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass wenn sie das Trauern ernst nehmen, sich Unterstützung holen, dass sie dann darüber auf jeden Fall im Kind eigentlich den größten Gefallen tun und es am meisten unterstützen.
Genau.
Es ist so deutlich geworden, dass du das auch nochmal erklärt hast an diesem Beispiel, wie auch die Eltern dann an den Raum gehen und die Kinder trotzdem ihren Raum bekommen. Also ganz wertvoll, wie ihr das auch umsetzt. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, was ist denn, wenn jetzt Familien diese Podcast-Folge hören und sich denken, ich habe die Trauer eigentlich auch nicht so richtig verarbeitet und ich würde da jetzt gerne in den Prozess gehen. Wie können Familien, vielleicht auch wenn Menschen schon länger verstorben sind, auf euch zugehen? Wie funktioniert das? Gibt es auch ein Online-Angebot? Diese Fragen hätte ich jetzt gerne noch mit dir besprochen, weil bestimmt ganz viele da jetzt ins Tun kommen.
Ja, also über das Pilgern habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Auf die Füße kommen, die Zeit der Trauer durchwandern vom Kösel Verlag. Das gibt es leider nur noch beim Autor als haptisches Buch, aber als E-Book gibt es noch. Da beschreibe ich natürlich auch Prozesse, ist es sinnvoll, in der akuten Trauerphase zu gehen oder kann man da überhaupt gehen? Da kann man nicht gehen. Also da beschreibe ich auch die Trauerprozesse. Ein paar Modelle habe ich da auch der Trauer beschrieben und dann beschreibe ich natürlich, was da läuft im Prozess. Aber grundsätzlich haben wir auch eine Homepage natürlich. Wir sind auf dem Instagram-Kanal, also johanniter-lacrima.de. Da kann man auf unsere Homepage draufkommen und dann sieht man die Telefonnummern und alles. Wir sind auch in der Bundesrepublik gut verstreut. Also wir haben ungefähr so 28 Standorte von Lacrima, wo Kolleginnen und Kollegen sind, also in Hamburg, in Cottbus, in Frankfurt, also überall Nürnberg und so weiter, auch in Ansbach haben wir Lacrima-Angebot. Und da kann man dann drauf und durchklicken und schauen, wo die nächste Lacrima-Angebote wären und uns einfach dann kontaktieren und anrufen. Und dann kommt der Prozess ins Rollen. Dann hören wir uns erst einmal an, was passiert ist und machen so ein Anamnesegespräch, sage ich mal, so eine Dreiviertelstunde, wo wir uns einen Eindruck verschaffen, ob das Angebot auch das Richtige ist oder ob es vielleicht noch ein anderes braucht, erst einmal in der Bereich. Das wäre die Möglichkeit. Natürlich auf Facebook und Instagram folgen. Einfach Lacrima eingeben.
Jetzt verlinke ich alles in den Shownotes.
Super.
Die Informationen, die bekomme ich ja von dir. Das heißt, die werden da alle reingepackt, dass ihr auch gar nicht lang suchen braucht. Und Tobias, ich bin dir so wahnsinnig dankbar auch dafür, dass du dieses wundervolle Projekt ins Leben gerufen hast und so Familien unterstützt. Das ist wirklich ein ganz großer gesellschaftlicher Beitrag auch für die seelische Gesundheit unserer Kinder, weil das ist ja so etwas, was langfristig sich auch wirklich anders zeigen kann. Ja, das kann sich in psychischen Auffälligkeiten später äußern und da beugt ihr so wunderbar vor, Tobias. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke für das Gespräch und für die Einladung. Ganz herzlich.
Ja, danke für deine Zeit. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Und Tobias, wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung, weil wir ja beide eine große Vision gemeinsam teilen.
Gerne, gerne. Herzlichen Dank.
Danke, dass du da warst. Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.